Drittes Kapitel. Imbarazzo. Peinlichkeit. Wir begaben uns mit den Gardisten in die Garnison, wo wir in einem weitläufigen Innenhof warten sollten, bis Serf von der Marsch wieder zu uns stoßen würde. Er begann sogleich mit strenger Stimme Befehle zu rufen und war nun bemüht, den Aufruhr in seiner Garde zu organisieren. Das offensichtliche Ziel des Anschlages war mit seinem Leibwächter ebenfalls mitgekommen. Der junge Händlergehilfe, welcher von dem kleinen Pfeil am Hals getroffen ward, wurde von Wachen begleitet und in ein Zimmer gebracht. Es ging ihm nicht gut, das konnte ich sehen. Er musste gestützt werden, seine Haut war von blasser Farbe und er gab schwache, erschöpfte Laute von sich. Der verstorbene Attentäter wurde in einem anderen Raum, unweit von uns, aufgebahrt. All seine Besitztümer, die die Stadtwache bei ihm sicherstellen konnte, wurden ebenfalls dort gelagert. Ich beschloss, den Malefikanten genauer anzusehen. Besonders aber interessierte mich die fremdartige Waffe und das Gift, welches den unglücklichen Gehilfen getroffen hatte. Der Attentäter war von fremdländischer Gestalt. Seine Haut war braun, ähnlich der des Faruk. Seine langen, schwarzen Haare trug er in vielen Zöpfen, die mit Holzperlen geschmückt waren. Meine Freunde Trogerik und Faruk begleiteten mich und untersuchten die exotischen Waffen. Neben der Wurfscheibe, die der Assassino nach Faruk geworfen hatte, lagen Dolche und ein langes, dünnes Holzrohr auf einem Tisch neben der Leiche. Mit dieser Waffe wurden anscheinend die kleinen Pfeile abgeschossen, die zuvor mit einer Paste versehen wurden. Die Pfeile selbst und ein Fläschchen mit dem Gift waren ebenfalls bei dem Arsenal gelagert. Notiz: Ich muss schon sagen, dass das Vertrauen der Stadtwache in die Sicherheit ihrer Garnison sehr hoch war. Das Vertrauen in uns, immerhin Fremde in dieser Stadt, ebenfalls. Ein gefährliches Gift und die Waffen des Attentäters unbewacht in einem unverschlossenen Raum zurücklassen. Pikant. Meine erste Untersuchung des Giftes war nicht von Erfolg gekrönt, so dass ich nicht genau sagen konnte, um welches es sich handelte. Kiranos indes begann sich mit dem bei uns stehen gebliebenen Mann und seinem Leibwächter zu unterhalten, weshalb Trogerik, Faruk und ich unsere Untersuchung abbrachen und uns zu ihnen begaben. Der Mann, der das Ziel des Angriffes gewesen war, hieß Drego von Angenbruch. Wir stellten uns vor und auch der Leibwächter des Seniors wurde uns bekannt gemacht. In der Folge möchte ich diesen etwas näher beschreiben. Iskir Amradsson ist ein fast 2 Meter großer Torvalscher Söldner, dem man gewiss nicht allein und bei Nacht begegnen möchte. Seine rotblonden langen Haare werden von einem roten Stirnband, auf dem das Symbol eines blutenden Pottwals zu sehen ist, zusammengehalten, und in seinem Bart sind, in Torvaldscher Manier, 2 Zöpfe geflochten. Eine blutrote Svafnir-Rune schmückt als Hautbild den Rücken seiner rechten Hand. Ser Amradsson scheint seine Umgebung ständig mit einem beunruhigend stechenden Blick zu beobachten. Dies, zusammen mit der Axt an seinem Gürtel sowie dem Torvalerschild auf seinem Rücken, sprechen eine deutliche Warnung an jeden aus, der auf die Idee kommen könnte, sich ihm oder seinem Auftraggeber in böser Absicht zu nähern. Seine Rüstung leistete ihm offensichtlich bereits in dem einen oder anderen Kampf gute Dienste. Man konnte sagen, durch und durch eine stark einschüchternde Persönlichkeit. Kiranos befragte Ser von Angenbruch, um mehr über den Grund für das Attentat zu erfahren. Dieser erklärte, dass der Krieg im Osten, trotz der gewonnenen Schlacht an der Trollpforte, vor fast genau einem Jahr noch lange nicht vorbei sei. Zu zahlreich waren die Anhänger des 12-mal verfluchten Dämonenmeisters. Immer wieder gab es auch fernab der Front Angriffe auf hochrangige Würdenträger, Geweihte und Adelige, welche die schwache Stabilität des Mittelreiches erschüttern sollten. Der Assassino zum Beispiel stammte offensichtlich aus dem fernöstlichen Maraskan, wie Maestro von Angenbruch uns versicherte. Auf Kiranos Nachfrage hin, welches Amt der werte Herr bekleidete, um das Ziel einer solchen destabilisierenden Attacke zu werden, antwortete er nicht besonders ausführlich. Er ließ uns nur wissen, dass er einer der Beamten aus Gareth sei, welche sich um die Schatzkammer des Reiches kümmerten. Er vermutete jedoch, dass allein der Umstand, in Begleitung eines Leibwächters zu sein, ausgereicht haben mochte. Wie sich heute zeigte, war dies eine gute Idee gewesen. Der Torwaler hatte exzellent reagiert und somit das Leben des Drego von Angenbruch gerettet. Notiz: Ein interessantes Phänomen. Die Anwesenheit des Leibwächters hatte denselben erst notwendig gemacht. Der Beamte hatte sogar noch eine zweite, magiebegabte Leibwächterin, welche jedoch derzeit nicht in Gratenfels verweilte. Rayanda von Rabenmund. Den Familiennamen dieser Wächterin erkannte ich. Es handelte sich hierbei um ein recht bekanntes Adelshaus. Famos. Ser von Angenbruch war wahrlich ein Kosmopolit, ein Mann von Welt. Mit einer adeligen Magierin als Leibwächterin konnte sich nicht jeder schmücken. Ser von Angenbruch fand jedoch, und dies völlig zu Recht und nachvollziehbar, dass die Garnison nicht der richtige Ort für eine weitere Unterhaltung war. So lud uns der Senior in das Haus seines Gastgebers in Gratenfels ein, Magister Balthasar Balthusius. Bravo! Die Aussicht, einem hochgelehrten Herrn Magister meine Aufwartung zu machen, erfüllte mein Herz mit Freude. Es verhielt sich wohl so, dass dieser Magister der zukünftige Schwiegervater des eifrigen Sir Arthur von der Marsch war, welcher nun überrascht zu uns blickte. Er schien von der spontanen Einladung des Sir von Angenbruch nicht sonderlich begeistert zu sein, worauf dieser nicht weiter einging. Er antwortete lediglich, dass dem jungen Kapitän schon etwas einfallen würde, um diese ausgesprochene Einladung zu ermöglichen. Ich musste schmunzeln. Mir gefiel die Art des Beamten aus Gareth, der genau wusste, was er sich erlauben durfte und was nicht. Laute Rufe lenkten unsere Aufmerksamkeit in die Richtung, in der der Gehilfe des Händlers vom Markt gebracht worden war. Ein regelrechter Aufruhr entbrannte, zu dem meine Freunde sogleich eilten. Ich selbst blieb an Ort und Stelle, es waren genug wehrhafte Männer und Frauen anwesend, da konnte ich nicht viel ausrichten. Als auch der hünenhafte Iskir mit Ser von Angenbruch in die Richtung des Tumultes schritt, war ich mir sicher, der Grund dieser Unruhe würde schnell verstummen.
Aus dem Diarium des Kiranos, Sohn des Meleirosh, Feinmechanikus aus Morolosh in den Ambosbergen. Die Sicherheit und Selbstverständlichkeit, mit der Herr von Angenbruch dem Hauptmann mehr oder weniger Anweisungen erteilte, ließen in mir wieder gewisse Zweifel am Wahrheitsgehalt seiner Behauptung aufkommen, lediglich ein höherer Beamter auf Reisen zu sein. Ich schob diese aber zur Seite, als ein plötzlicher Aufruhr aus der Wachstube uns aufmerken ließ. Dort angekommen sahen wir mit an, wie ganze 5 Mann vonnöten waren, den rasend um sich schlagenden Händlergehilfen zu halten, der mit verzerrtem Gesicht ein unmenschliches Bollen ausstieß, bevor er urplötzlich zusammenbrach und zu Boden fiel. Trogerik eilte hinzu, konnte jedoch kein Lebenszeichen mehr entdecken. Der rotblonde Leibwächter aber, den Herr von Angenbruch uns als Iskir vorgestellt hatte, schaute sich den Vergifteten gleichfalls näher an und verkündete sodann, der Mann atme noch. Ein eklatanter Fehler meines Freundes, der mich über die Maßen erstaunte, war ich doch nun schon des öfteren Nutznießer seiner Fähigkeiten als Wundheiler gewesen. Bald darauf traf ein Medikus aus dem hiesigen Pereine-Tempel ein, von einem der Gardisten eilends herbeigeholt. Er untersuchte den bewusstlosen Jungen und ordnete einen unverzüglichen Transport in den Tempel an, damit die schwere Vergiftung mit der Göttin Hilfe vielleicht noch besiegt werden könne.
Als der Grazioso der Piraine den Transport des Schwerverletzten in den Tempel anordnete, griff ich geistesgegenwärtig nach dem Fläschchen mit dem Gift des Assassino und machte auf mich aufmerksam. Der Geweihte war erleichtert, da eine Behandlung mit dem Wissen, um welches Gift es sich handelte, um einiges vereinfacht werden würde. Gemeinsam mit dem Diener der Piraine überlegte ich nun, mit was für einem Toxikum wir es zu tun hatten. Ich untersuchte erneut das Gefäß und kam schließlich zu einer schrecklichen Erkenntnis. Bei dem Gift musste es sich um das nicht nur sehr gefährliche, sondern auch noch streng verbotene Purpurblitz handeln. Sofort teilte ich den Anwesenden meine Annahme mit, was bei vielen einen Schrecken auslöste. Besonders der Grazioso war nun hektisch, da Purpurblitz eine der giftigsten Substanzen Aventuriens, wenn nicht sogar die giftigste ist. Die Verblüffung über meine Diagnose war groß. Ich nutzte die Aufmerksamkeit, um allen darzulegen, wie ich zu dieser Erkenntnis gekommen war. Während ich die Substanz untersucht hatte, erinnerte ich mich an ein Kapitel, welches ich über das Purpurblitzgift gelesen hatte. Also beschrieb ich den charakteristischen Geruch der Substanz, der für mich der ausschlaggebende Aspekt meines Verdachtes war. Ein alter Gardist, der mich ungläubig ansah, entriss das Fläschchen meiner Hand und roch vorsichtig an dem Gift. Er schüttelte den Kopf und sprach mit strenger Stimme, dass es sich seiner Meinung nach um Sunsura handelte, ein Gift, welches auf der Insel Maraskan weit verbreitet ist und aus Marasken gewonnen wurde, was immer das auch ist. Ich ignorierte den Umstand, dass auch der Assassino von Maraskan zu stammen schien, und verlangte eine Erklärung, weshalb der Stadtgardist der Meinung sei, die Diagnose eines Gelehrten, wie ich einer bin, in Frage zu stellen. Dieser entgegnete nur, dass er selbst vor vielen Jahren unter Kaiser Reto auf Maraskan gedient habe und die Wirkung der toxischen Substanz mit eigenen Augen mit angesehen hatte. Den Geruch habe er ebenfalls erkannt. Ich verstummte und grübelte. Ob ich mich wirklich hätte irren können? Faruk lehnte sich zu mir und erinnerte mich flüsternderweise an meinen peinlichen Errore bei Dreiseenbruch, die Räuberbande des elfischen Schwarzmagiers betreffend. Ich bemerkte, wie ich vor Scham rot anlief. Als der Grazioso dann bemerkte, dass er sich nun wieder erinnere, dass das Heimtückische an Purpurblitz sei, dass es eben nach nichts rieche und so beinahe unmöglich nachzuweisen sei, gab ich endgültig nach. Ich lehnte mich an eine Mauer und verbarg mein Gesicht hinter meiner Hand. Faruk unternahm einen freundschaftlichen Versuch, meine Ehre zu retten, und verkündete, dass all dies nur ein Test von meiner Seite war, um zu überprüfen, ob auch angemessen reagiert werden würde. Eine wirklich nette Geste meines Freundes, die jedoch nicht den gewünschten Effekt erzielte. Die folgenden spöttischen Kommentare des Grazioso ließ ich unbeachtet über mich ergehen.